Dritter Themenblock Ausblicke Nummer 14 Spiritualität. Mit einem Ausblick wollen wir den Zeitfragen-Dialog beenden. Dafür haben Sie, Herr Schwetzer, zwei Themen mitgebracht: Spiritualität und die Frage, wer ist der Mensch? Schauen wir zunächst auf die Spiritualität, die ja sicherlich ein Sammelbegriff darstellt.
Ja, und einer, der jetzt in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten vielleicht wieder sehr, sehr modern, aber auch umstritten ist. Für die einen ist Spiritualität das Höchste und der Inbegriff im Leben, das, was wir brauchen und ohne das nichts geht. Für die anderen ein Ausweis von Esoterik, Ablehnung von Wissenschaft und dergleichen. Und man muss, glaube ich, erstmal trocken sagen, dass beide Positionen durchaus ihr Recht und ihre Berechtigung haben. Sie stimmen häufig. Das hängt mit einem einfachen, vielleicht aber auch sehr tragischen Faktor zusammen, nämlich der Frage, was versteht man eigentlich unter Spiritualität? Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal. Begriffe wie Verantwortung, Nachhaltigkeit und dergleichen, auch Freiheit, die werden, je nachdem, wie man sie anguckt, ja völlig anders gelagert sein. Also von woher ich die Begriffe fülle, ist relativ entscheidend. Und das gilt in besonderer Weise bei Spiritualität. Dazu ist ein erster wichtiger Punkt, dass wir eigentlich erst im 19., späten 19. und dann im 20. Jahrhundert etwas haben, was man nennen kann, das Auseinanderfallen von Wissenschaft und Spiritualität. Wenn man heute einer Wissenschaft sagt, sie sei spirituell, dann kriegt diese Wissenschaft meistens Schluck auf und findet das ja überhaupt nicht geeignet. Umgekehrt, wenn man einer Spiritualität sagt, sie sei wissenschaftlich, dann kriegen alle schrecklich Angst und dann sagen, damit ist ja unsere ganze Spiritualität zerstört. Wenn man einfach nur auf die Geschichte der Spiritualität schaut, dann bemerkt man, dass das eine völlig neue Position ist. Der ursprüngliche Begriff, schon der antike Begriff der Weisheit, war immer beides. Eine Weisheit, die nicht spirituell ist und die nicht zugleich aber erkenntnismäßig wirklich gesichert ist und lebenspraktisch, die war gar keine Weisheit. Weisheit brauchte immer beides. Erkennendes Verantworten und Offenheit für einen geistigen, transzendenten Raum. Eine Spiritualität im Mittelalter zum Beispiel war so gelagert, dass diese Spiritualität noch der Gipfel der Wissenschaft sein konnte. Man nennt das Theologia Mystica. Also Theologia war damals eine Wissenschaft und die Spitze der Wissenschaften. Und die mystische Theologie, die Theologia Mystica, war jetzt nochmal die Spitze der Theologie. Und die war auch als wissenschaftliche Disziplin vollkommen reflektiert. Das war jetzt nicht einfach nur ein Gerede oder so etwas. Umgekehrt, wenn man in die Begründung der modernen Naturwissenschaften guckt, also um das Jahr 1600 herum, Galilei, Bruno, Kepler oder verwandte Geister, dann hat man bei Bruno und Kepler beispielsweise sehr, sehr eng zusammenlaufende wissenschaftliche und spirituelle Ansichten. Also, dass die Erde mit einer lebendigen, empfindenden Seele begabt ist, dass die Planeten alle Planetengeister haben, dass es eine Sphärenharmonie im Kosmos gibt. Das sind alles Dinge, die sich zum Beispiel bei Kepler in seinen wissenschaftlichen Werken finden. Also da, wo die bis heute geltenden Keplerschen Gesetze entwickelt werden, zum Beispiel das dritte, da findet man gleichzeitig diese Ansichten und Ideen. Und das geht wirklich bruchlos nicht nur zusammen, sondern für diese Denker wie Kepler bedingt sich das sogar noch. Also keine Wissenschaft ohne Spiritualität. Und das ist immerhin die Grundlage unserer modernen Naturwissenschaft. Vielleicht ein kleiner Seitenblick dazu noch auf noch so ein Thema, was ja eigentlich ein bisschen igittigit ist. Das wäre ein Blick auf Astrologie. Astrologie ist in der Antike immer verbunden mit Astronomie. Die Unterscheidung gibt es noch gar nicht. Die fängt auch erst relativ spät im Mittelalter irgendwie an. Und wenn man jetzt gefragt würde, wie lange war denn Astrologie, also in unserem heutigen Wortsinn, eine Wissenschaft, dann ist man wahrscheinlich etwas erstaunt, wenn man nachguckt. Denn in Deutschland wird erst 1835 an der Universität Erlangen der letzte Lehrstuhl für Astrologie geschlossen. Und der Mann, der ihn damals innehatte, Herr Pfaff, der war ein sehr angesehener Kollege. Er war Mitglied der Wissenschaften, der Akademie der Wissenschaften in Petersburg, was damals noch ziemlich viel war, aber auch, um jetzt das Heimspiel noch zu geben, er war auch Mitglied der Münchner Akademie der Wissenschaften. Das war also jetzt irgendwie kein No-Name oder so etwas. Das heißt, wir haben eine relativ lange, lange Tradition, die innerhalb der Wissenschaft durchaus Spiritualität denken kann. Und das ist jetzt ganz gleichgültig, wie man an der Stelle zur Astrologie steht. Das ist zunächst mal einfach nur ein kleines Faktum der Wissenschaft. Und jetzt wird aber zum Beispiel an der Astrologie auch das Problem der Spiritualität deutlich. Astrologie hat naturgemäß einen Bezug zum Kosmos. Sie denkt jetzt aber nicht so sehr wie die Astronomie mit materiellen Körpern und Eigenschaften von Körpern im Kosmos, sondern sie denkt darüber hinaus und vor allem mit lebendigen geistigen Wesen. Und eine Kosmologie, die jetzt unter Mars nicht nur einen physikalischen Körper denkt, sondern ein geistiges Wesen, wie die Griechen ihren Kriegsgott oder so. Das ist uns heute einfach sehr, sehr fremd, weil wir das innerhalb der Wissenschaft so nicht mehr denken können. Diese Konkretheit eines kosmischen Bezugs, die ist auf beiden Seiten, Wissenschaft wie Spiritualität, häufig etwas unangenehm. Also für die Wissenschaftler ist mit einem Marswesen zu denken nicht so ganz schön. Und für den spirituellen Menschen ist eben eine Astrophysik in dieser Hardcore-Weise auch nicht angenehm zu denken. Sie möchten lieber so eine reine, jenseitige, schöne Lichtwelt irgendwie haben. Aber in der Grundlage, also bei einem Kepler oder bei einem Bruno zum Beispiel, war das noch völlig selbstverständlich, dass das zusammengehört.
Wie kann hier diese sogenannte Gaia-Hypothese eingeordnet werden?
Ja, sie versucht gleichsam ja auf ihre Weise genauso eine Art Mittelstück zu bilden. Also sie möchte auf der einen Seite ja wirklich Wissenschaft sein, auf der anderen Seite auch spirituelle Offenheit zu haben. Insofern ist sie ein gutes Beispiel jetzt als ein Beispiel, in der man versucht, so etwas zu vermitteln. Immerhin denken wir auf diese Art und Weise die Erde als ein lebendiges Wesen. Umgekehrt muss man wieder sagen, das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Das ist die ganze Antike denkt auch schon so. Und nur in den letzten paar Jahrhunderten haben wir das nicht mehr so gemacht. Aber es gibt durchaus einen durchlaufenden Strom. Es gibt von ungefähr 1800, kurz vor 1800 geschrieben, von dem Philosophen Schelling eine Schrift von der Weltseele, die genau dieses versucht, also aus der Biologie, aus der Chemie, aus der Physik heraus, die Welt als Organismus so zu verstehen, dass man sie auch wieder als ein seelisches Gebilde verstehen kann. Und im 20. Jahrhundert kommen ja auch wieder einige solche Geschichten. Einen interessanten Punkt will ich noch zufügen, interessant mindestens aus meiner Sicht. Und das ist, dass wir im Moment ja sehr, sehr stolz sind, seit irgendwie 2 Jahrzehnten etwa, dass wir so global denken. Also, dass wir die ganze Erde als einen Organismus denken. Aber wenn wir sie wirklich als ein lebendiges Wesen, also wie ein Marswesen denken wollen, dann wird es schon schwieriger. Aber noch schwieriger, wir denken ja nicht über die Erde hinaus. Also wir haben jetzt mühsam wieder gelernt zu akzeptieren, dass die Erde als Erde lebendig ist. Aber was den Alten, Alte meint jetzt Antike, völlig selbstverständlich war, dass der Kosmos als Kosmos lebendig ist. Dafür haben wir überhaupt gar kein Bewusstsein. Also wenn jetzt ein antiker Grieche philosophisch gebildet in diese Zeit treten würde, und er wäre mit der Political Correctness der Gegenwart vertraut, dann würde er uns ganz schön diskriminierend finden. Unter kosmischen Gender-Gesichtspunkten ist es natürlich völlig daneben, wenn man für die Erde behauptet, sie sei ein lebendiger Organismus und ein Wesen, aber der Rest des Kosmos sei das nicht. Ja, also wie kommen wir denn bitte auf eine solche, den Menschen und sein kleines Haus in den Mittelpunkt stellende These? Das ist doch völlig absurd. So, und das, so Sachen, ich habe es etwas karikiert, aber solche Gedankengänge einfach, die kann man schon mal noch im Kopf behalten. Und wenn man jetzt das nochmal nimmt, dann merkt man ganz genau, okay, jetzt muss man aufpassen, ja, dass das jetzt nicht Spintisiererei wird. Also, was wir im Rahmen von Spiritualität wie wieder zu gewinnen haben, ist, dass wir Spiritualität im Sinne von Weisheit als konkrete Frage nach Geistigkeit in Wirklichkeit unter dem Aspekt verantworteter Erkennbarkeit, dass wir uns das wieder vor Augen rücken. Es geht nicht darum, irgendetwas zu meinen oder zu glauben oder an Spiritualität zu hängen oder nicht zu erkennen, sondern wirklich die Offenheit zu haben, in der konkreten, irdischen, wirklichen Situation der Erkenntnis zu fragen, wie viel Geistigkeit kann ich da wahrnehmen? Ich nehme ja auch in jeder Menschenbegegnung mehr wahr als einen Körper. Wenn mir jemand entgegenkommt, sehe ich ja nicht Materie. Wenn ich in Augen schaue, schaue ich nicht in Materie. Das heißt, ich habe eine völlige selbstverständliche Wahrnehmung von Seele. Das kann ich auch nicht anfassen, das kann ich auch nicht sehen. Und genauso kann ich auch fragen, ja, dann kann ich vielleicht auch irgendwie eine Geistigkeit noch sehen. Aber jetzt eben wieder nicht drüber wegspringen und sich irgendwas einbilden oder dergleichen, sondern mit ganzer Ehrlichkeit diesen Raum des seelisch-geistigen offen halten und gleichzeitig mit ganzer Ehrlichkeit an intellektueller Redlichkeit sich halten. Und dann gucken, was passiert. Interessanterweise wäre der Begriff Glaube im eigentlichen Sinne, den man ja gerne mit Spiritualität in Zusammenhang bringt, der wäre gar nicht so schlecht, wenn wir nicht auch den Glaubensbegriff ein bisschen verdorben hätten im Laufe der Zeit. Der alte Glaubensbegriff im Griechischen, das Wort Pistis, das bezeichnet bei Aristoteles nicht einfach einen bloßen Glauben, sondern Glaube ist etwas, was sich ergibt aus wiederholendlicher geprüfter Erfahrung. Also ich mache eine bestimmte Erfahrung mit einem Menschen, er ist verlässlich. Ich mache diese Erfahrung nochmal, er ist wieder verlässlich. Ich mache sie ein drittes Mal, er ist immer noch verlässlich. Und dann bilde ich mir das Urteil, dieser Mensch ist verlässlich. Und ich kann sagen, ja, ich glaube daran, dass dieser Mensch verlässlich ist. Dann habe ich keinen vagen Glauben, der ist auch nicht unbegründet oder so etwas, sondern es ist ein Glaube, der aus einem klaren empirischen Urteil heraus gebildet und gewachsen ist. Das ist der eigentliche Glaubensbegriff früher gewesen. Und mit einem solchen Glaubensbegriff, glaube ich, können wir an die Frage von Spiritualität im Alltag wieder neu herantreten.
Und hilft uns Spiritualität dann oder in dieser Art und Weise in der Bewältigung der Herausforderungen, die das Anthropozän an uns stellt?
Das scheint mir zweifelsfrei. Das ist jetzt zwar wahrscheinlich eine unangenehme These für den einen oder den anderen, aber wenn wir nochmal bedenken, auch den Unterschied im Naturbegriff, also zwischen der gewordenen Natur und der werdenden Natur, dann ist ja das, was wir werdende Natur nennen, auch nicht etwas, was wir unmittelbar sozusagen sehen, so wenig wie wir die Seele eines Menschen sehen. Aber es ist eine Realität und wir müssen sie auch zu sehen üben an der Stelle. Das heißt, Spiritualität und der wohlverstandene Glaube an Spiritualität, der ist wie eine Frage, eine Öffnung, ein Horizont, von dem her ich so gestaltend in die Welt treten kann, dass ich mir den Bereich, auf den es wirklich auch ankommt, nämlich die Welt zu heilen und nicht nur in ihren materiellen Aspekten, dass ich den wirklich lerne, in den Blick zu bekommen. Und ich würde Spiritualität immer so verstehen, dass ich nicht sage, ja, das ist etwas, was in einen jenseitigen Raum führt, weg von dieser Welt. Weltflucht ist die schlechteste Form von Spiritualität. Aber Weltsucht, das heißt der Ausschluss von allem anderen, ist genauso miserabel. Ja, aber jetzt eine Geistigkeit in der Welt zu entdecken, und Spiritualität als Haltung zu verstehen, danach ehrlich verantwortet zu fragen, das hilft uns, um mit den Problemen des Anthropozän umzugehen.
Das führt uns zum Ende unserer Reihe und zu der Frage, wer ist der Mensch? Die Antwort hören wir in unserem nächsten und auch letzten Zeitfragendialog. Vielen Dank.